Ja, also Hyaluronsäure ist super für diese kleinen Fältchen um die Augen. Generell, also Hyaluronsäure darf auch in keinem Badezimmerschrank fehlen, weil es eben immer ein toller Kurzstreckenläufer ist. Hyaluronsäure ist ja auch ein sehr wendiges Produkt. Das kann man ja sehr flexibel einsetzen. Das kann man vor der Pflege machen, das kann man nach der Pflege machen, das kann man zwischendurch machen. Und es ist eben unkompliziert. Es gibt keine Unverträglichkeiten gegen Hyaluronsäure. Jeder verträgt es. Während Vitamin A ein tolles Produkt ist, aber nicht so ganz unkompliziert. Und Vitamin C ist eben auch wieder nicht so ganz unkompliziert. Für mich, um es nochmal zu vereinfachen, sind Vitamin A und Vitamin C die Langstreckenläufer und Hyaluronsäure ist der Kurzstreckenläufer.
Gepflegte Gespräche. Der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Gepflegte Gespräche ist wieder da und ich freue mich, dass wir jetzt quasi das Podcast-Jahr 22 neu starten. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Hanna Schumi. Ich bin Beauty-Editor, Skinfluencer und Podcasterin. Durch meinen Job habe ich Zugang zu den Menschen hinter den Beauty-Produkten und Brands und diese lade ich mir in diesen Podcast ein. Bei gepflegte Gespräche geht es um Beauty, aber im weitesten Sinne, denn ja, wo hört Schönheit eigentlich auf oder vor allem, wo fängt sie an? Und deswegen habe ich diesen Podcast auch Beauty Plus getauft, weil ich denke, dass das Thema Beauty zu Unrecht oft einfach nur auf der Oberfläche schwimmt. Los geht's mit dieser Folge mit einem besonderen Gast, Professor Steinkraus. Ein Gespräch über unsere Haut, Vitamin A, ja, und was man eigentlich alles nun braucht. Kleiner Shoutout an California Elmans, meinen Sponsor dieser Episode. Ich danke fürs Möglichmachen dieser Podcast-Folge. Ja, es ist ganz einfach zu merken, eine Handvoll Mandeln, das sind etwa 23 Stück, versorgen uns mit 60% der täglich empfohlenen Menge an Vitamin E, Magnesium und Kalium. Ja, Mandeln schmecken nicht nur super lecker und sind ein toller Snack im Office, egal wo ihr seid, wenn ihr unterwegs seid oder wenn der Magen knurrt zwischen den Mahlzeiten. Sie sind richtige kleine Kraftpakete und haben auch noch tolle Beauty-Benefits. Mandeln sind die perfekte Ergänzung zu deiner täglichen Schönheitsroutine, denn sie enthalten schönheitsfördernde Nährstoffe, nämlich Zink, Niacin, Riboflavin und Kupfer, um Haut, Haare und Nägel von innen heraus auch noch ein bisschen zu unterstützen. Mandeln sind ja reich an Zink, das zur Erhaltung normaler Haare, Haut und Nägel beiträgt. Und außerdem können die beiden B-Vitamine Niacin und Riboflavin auch noch was tun, nämlich ein bisschen was zur Erhaltung der normalen Haut beitragen. Die Rolle der Mandeln für die Hautgesundheit wurde durch viele wissenschaftliche Studien belegt, die darauf hindeuten, dass Mandeln der alternden Haut zugutekommen könnte. Und diese Ergebnisse ergänzen die wachsende Liste von Forschungsergebnissen, die einen Ansatz für die essbare Schönheit in der Hautpflege belegen. Finde ich total gut. Also doppelt schön täglich zur Mandel greifen, doppelt lecker, doppelt gut. Und die kleine Erinnerung ist, die tägliche Portion ist so einfach zu merken. Es ist eine Handvoll, sprich 30 Gramm oder 23 Stück. Also einfach mal wieder zur Mandel greifen und doppelt was Gutes tun. Und ich wünsche in diesem Sinne guten Appetit. Professor Steinkraus treffe ich das erste Mal vor knapp 10 Jahren im Dermatologikum in Hamburg. Das hat er 1997 gegründet. Es ist bis heute eines der großen und internationalen Kompetenzzentren für Dermatologie, dermatologische Labormedizin, plastische Chirurgie, Lasermedizin, Venen- und Gefäßmedizin und Ästhetik. Professor Steinkraus ist heute einer der Koryphäen auf seinem Gebiet und bis heute aktiver Dermatologe mit Schwerpunkt auf Patientenversorgung und klinische Diagnostik. Damals wie heute beeindruckt er mich mit seiner Sprache, nämlich er kann einfach wahnsinnig gut erklären, wie die Haut funktioniert, was sie eigentlich braucht, ja, und was die Wirkstoffe mit der Haut machen. Just hat der Professor seine eigene Skincare-Linie herausgebracht, die mir wahnsinnig gut gefällt. Vielleicht habt ihr das auf Instagram schon gesehen. Bei einer Pressevorstellung erklärte der Professor Steinkraus seinen Fokus auf die drei Wirkstoffe so gut, dass ich ihn unbedingt für diesen Podcast gewinnen wollte. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er zugesagt hat. Diese Folge ist für alle, die Skincare lieben und Zusammenhänge verstehen wollen. Ich denke, ja, dass sogar Skincare-Junkies noch was Neues lernen können. Ich wünsche euch aber in jedem Fall viel Spaß beim Zuhören. Herr Professor Steinkraus, ich habe mal nachgeschaut, ich habe 1997, haben Sie das Dermatologikum gegründet.
Richtig.
Und ich habe 2012 mit meinem ganzen Beauty Beauty-Arbeit begonnen so. Und ich glaube, 2 Jahre danach, das muss 2014 gewesen sein, also auch schon fast vor 10 Jahren, habe ich sie getroffen in ihrem wunderschönen Zimmer im Dermatologikum. Und damals haben sie mir eine Sache gesagt, die ich bis jetzt also nicht vergessen konnte, weil sie für mich bahnbrechend war. Sie haben damals zu mir gesagt, Frau Schumi, eigentlich ist das alles ganz einfach. Sie brauchen nur Vitamin A, Vitamin C und Hyaluron. Tschüss, so ungefähr.
Das habe ich damals schon gesagt. Das kann ich nicht erinnern. Ja, das ist in der Tat nach Recherchen in der Literatur und den ganzen Beobachtungen aus den vielen Jahren, die man macht, sind das wirklich die Heroes, das sind die wichtigsten Stoffe. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht auch noch andere gibt, aber ich habe mich halt auf diese konzentriert, mich denen sehr mit denen beschäftigt. Und es bestätigt sich von Tag zu Tag, dass es aus meiner Sicht zumindest der richtige Weg ist.
Ich erinnere mich, dass Sie damals schon sagten, dass Vitamin A, Retinol, da wollte ich Sie heute einiges dazu fragen. Das hatten wir nämlich noch gar nicht im Podcast. Und da trauen sich ganz viele nicht ran, weil man was erklären muss dazu, deswegen, wenn ich Sie gleich dazu was fragen darf.
Ja.
Ich weiß aber, dass Sie damals ja schon erfahrener Dermatologe und Mediziner waren und zu mir gesagt haben, ja, Retinol ist ungefähr das einzige auf dem Markt, wo es wirklich nachhaltige Studien dazu gibt, wo man irgendwie weiß, dass es irgendwie wirkt und so. Alles andere ist so ein bisschen, ja, also kommt und geht manchmal vielleicht so ein bisschen. Würden Sie das immer noch so sagen?
Würde ich heute ganz genau so sagen. Vielleicht ist Vitamin C auch noch relativ wichtiger Player in der Szene geworden. Aber Vitamin A ist ohne Frage der wichtigste unter diesen Stoffen. Und wir wissen inzwischen relativ viel über Vitamin A und haben, wie Sie eben schon angesprochen haben, wirklich eine exzellente Datenlage. Es sind sehr, sehr viele hochklassige wissenschaftliche Arbeiten zu Vitamin A erstellt worden. Und bei Vitamin A ist es nicht die Frage, ob es wirkt, sondern die Frage, wie viel man damit erreichen kann. Aber dass es wirkt, darüber gibt es heute nicht den allergeringsten Zweifel.
Das ist gut zu wissen. Ich bin wieder ganz motiviert, es wieder regelmäßig anzuwenden. Sie haben ja Ihre eigene Linie gerade rausgebracht und da gibt es ja auch ein Vitamin A-Produkt. Also erstmal muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe es wirklich auf Herz und Nieren geprüft und ich bin total begeistert von Ihrer Linie. Also die Creme finde ich fantastisch, die könnte ich vielleicht noch ein bisschen durch was anderes ersetzen, aber meine Heroes ist das Vitamin C, das Vitamin A und das Hyaluron-Produkt. Also das ist so, ich kann das uneingeschränkt empfehlen. Ich finde, das ist Ihnen absolut gelungen. Ja. Also 10 von 10
Punkten.
Ja,
vielen Dank. Ja, das höre ich. Es ist ja noch nicht lange auf dem Markt. Ich habe viereinhalb Jahre dran gearbeitet und es ist seit 2,5 Monaten jetzt erhältlich. Und das freut mich sehr, dass Sie das auch so nachhaltig bestätigen.
Ja, also ich teste ja, Sie können sich ja vorstellen, wie mein Badezimmer aussieht.
Klar.
Also
wir haben nichts Überflüssiges drin, es ist eine sehr klare Abfolge in der Anwendung. Wir haben uns auf die wesentlichen Inhaltsstoffe konzentriert. Wir haben die Natur als ganz, ganz wichtigen Bestandteil mit reingenommen, die Biomimetika und mein wichtigstes Credo ist eben, dass wir die Haut nicht überfrachten. Ich spreche ja jeden Tag mit sehr, sehr vielen Anwendern und ich sage, der größte Pflegefehler ist, dass man zu viel auf einmal machen will. Ich glaube, es ist wichtig, die einzelnen Stoffe gezielt zuzuführen. Was macht man morgens, was macht man abends? Also das Timing, es sind einmal die Wirkstoffe als solche, dann aber auch das Timing, die Galenik. Und die ganzen Zusatzstoffe, die drin sind, nicht zu viel, aber das, was rein muss, das muss natürlich drin sein. Insofern ist wirklich eine kleine, glaube ich, sehr effektive Serie entstanden.
Finde ich auch. Ich liebe sie wirklich sehr. Ich finde sie ganz
toll, dass Sie das sagen. Aus berufenem Munde das zu hören, denn Ihnen begegnen da wirklich viele Wirkstoffe und viele Produkte. Ja, und bei Vitamin A ist es eben so, hat sich das so als so nachhaltig jetzt herausgestellt? Ich wurde ja immer vor 10 Jahren schon gefragt von den Journalisten, erzählen Sie uns mal was über neue Wirkstoffe, was bringt wirklich was? Und dann, wenn ich dann mit Vitamin A anfing, dann haben immer alle abgewunken gesagt, das haben Sie uns vor 10 Jahren schon erzählt. Ja, sag ich, ist leider so. es ist ein sozusagen All-Time-Hero, All-Time-Champion. Und beim Vitamin A ist es so, es hat sich deshalb als so wertvoll herausgestellt, weil eben auch das Ganze nicht nur so Beobachtungen sind, sondern es gibt eine sehr gute molekularbiologische und strukturelle Untersuchungsaktivitäten zum Vitamin A von namhaften Universitäten. Im Wesentlichen ist es diese University of Michigan in Ann Arbor in den USA, um einen gewissen John Voorhees, der unglaublich viele Arbeiten gemacht hat mit zu Vitamin A und das auch sehr hochkarätig mit seiner Arbeitsgruppe immer wieder platziert hat. In Nature, in New England Journal of Medicine, also wirklich in den besten Zeitschriften, wissenschaftlichen Zeitschriften dieser Welt. Und es hat sich herausgestellt, dass das Vitamin A mit seinen ganzen unterschiedlichen Wirkstoffen, die noch dazugehören, das ist ja nicht nur das Vitamin A, sondern es wird ja weiterentwickelt im Körper zu Retinaldehyd und das geht dann zur Vitamin A-Säure und das kann gespeichert werden oder auch nicht. Und darüber spreche ich gerne mit Ihnen, dass man mal ins Detail geht, was macht denn dieses Vitamin A eigentlich?
Was macht es denn eigentlich?
Ja, das Vitamin A ist, da muss man ein bisschen in die Historie eintauchen. Mhm. Das Vitamin A ist so in den 60er Jahren in der Dermatologie entdeckt, für die Dermatologie entdeckt worden, witzigerweise von einem Professor Stüttgen aus Berlin, der damals dort Ordinarius war und ist die erste, ganzen ersten Arbeiten, die drehten sich um die Akne, weil man gemerkt hat, dass Vitamin A die Haut vor Plaques und vor verstopften Haarfollikeln und Talgdrüsenfollikeln löst. Mhm. Es macht also eine Keratolyse. Keratin, das sind die obersten Hornhautauflagerungen, die wir haben. Und die werden vom Vitamin A sozusagen gelöst von der Oberhaut. Man spricht von einer Keratolyse. Und das ist natürlich gut für die Akne, weil es die Haut in Anführungsstrichen sauber macht und reinigt. Dann gab es eine Zufallsbeobachtung in den 60er Jahren von einem Dermatologen, der das auf der Altershaut angewendet hat und bemerkt hat, dass sich die Qualität der Hautstruktur bessert. Dann ist dieser Gedanke aufgegriffen worden von einem sehr berühmten Dermatologen, der hieß Albert Klickman. Das war ein Dermatologe aus Philadelphia in den USA. Und der hat dann in den 80er Jahren systematische Untersuchungen an 20, 30 Probanden durchgeführt und sozusagen hinterfragt, was ist denn mit dieser angeblichen Zufallsbeobachtung von Cordero, von diesem in der spanischen Literatur erschienen, auf sich hat und hat dann festgestellt, da passiert was. Das heißt, die Haut wird glatter, kleine Fältchen verschwinden und vor allen Dingen hält es auch ein bisschen auf. Man entwickelt ja im Laufe des Lebens kleine Pigmentierungen an der Gesichtshaut und an den Handrücken. Das sind sogenannte solare Lentigines, so heißen die, sind so Altersflecken auf Deutsch. Das sind so flache, kleine, braune Stellen.
Klingt schöner als Altersflecken.
Ja, eine solare Lentigo. Und dann hat, also wie gesagt, Klickman das sozusagen erstmalig systematisch untersucht. Und dann kam eben dieser eben schon erwähnte Voorhees von der University of Michigan, der dann mit einer großen Arbeitsgruppe systematisch über viele, viele Jahre das Ganze hinterfragt hat. Und dann hat man festgestellt, dass dieses Vitamin A zu einer Kollagensynthese führt. Und man muss sich das so vorstellen, die Haut ist so ein bisschen wie Tisch und Tischtuch. Ja, das Tischtuch ist die Epidermis und der Tisch, der dieses Tischtuch trägt, das ist die Dermis, die Lederhaut. Das ist sozusagen das Gerüst des Ganzen. Und in der Dermis, im Tisch, spielt die Musik. Die Musik spielt nicht im Tischtuch. Und wenn der Tisch eben wackelig wird und Struktur verliert und kleiner wird und Substanzveränderungen durchmacht, dann wirft eben das Tischtuch Falten. Und der Tisch besteht eben im Wesentlichen aus Fibroblasten. Das sind Zellen, die eigentlich alles machen, was dort in der Dermis, in der Lederhaut ist. Im Wesentlichen das Kollagen, aber auch die elastischen Fasern oder die ganzen Moleküle, die den Raum zwischen den Zellen ausfüllen. Das bezeichnet man als extrazelluläre Matrix. Das ist eine Menge an Stoffen, die dort liegt. Im Wesentlichen ist das die Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure wird also auch von den Fibroblasten gemacht. Der Fibroblast ist also eine ganz wichtige Zelle in der Lederhaut, in der Dermis. Also der Fibroblast macht das Kollagen, der macht die elastischen Fasern, der macht die Hyaluronsäure, der macht die ganzen Moleküle, die Wasser binden in der Lederhaut oder Feuchtigkeit binden und dem Ganzen Spannung verleihen. Und wie gesagt, Voorhees mit seiner Arbeitsgruppe hat entdeckt, dass der Grund, weshalb Vitamin A die Haut glättet. Darin liegt, dass es zu einer Neusynthese von Kollagen kommt. Mhm. Und das ist natürlich eine faszinierende Beobachtung, dass man weiß, warum verschwinden denn die Falten? Dann hat man das untersucht und mit ganz bestimmten Färbeverfahren konnte man das dann darstellen. Das kann man mit sogenannten immunhistochemischen Färbeverfahren zeigen. Wo entsteht denn dieses neue Kollagen? Und das entsteht eben direkt unter der Oberhaut, in der oberen Lederhaut, in der oberen Dermis kommt es zur Neubildung von Kollagen. Und Kollagen muss man sich so vorstellen, dass die ganze Lederhaut im Wesentlichen aus Kollagen besteht. Wir haben eben drüber gesprochen, dass da auch Hyaluronsäure ist, dass da auch elastische Fasern sind, auch andere Stoffe. Aber 90-95% der Lederhaut des Tisches besteht aus Kollagen. Und dieses Kollagen gibt also dem Ganzen Kraft und Spannung. Und wenn da eben mehr Kollagen ist, dann ist das ganze Organ leistungskräftiger und auch dicker und auch gespannter. Und die Oberhaut sieht auch besser aus. Also es geht im Wesentlichen um eine Kollagen-Neusynthese. Und das ist insofern beim Vitamin A gut nachzuvollziehen, weil Vitamin A eben ein relativ kleines Molekül ist, das lipophil ist, das heißt, dass fettlöslich ist. Und kleine fettlösliche Moleküle gehen relativ gut durch die Haut. Die Haut hat ja oben eine Barriere, die einmal verhindern soll, dass da nichts reinkommt, mhm, und verhindern soll, dass da nichts Wertvolles verloren geht. Also aber diese Barriere der Haut ist eben nicht undurchlässig, sondern sie ist für einige Stoffe durchlässig, für andere nicht durchlässig. Wir sprechen auch von semipermeabel, so halbdurchlässig. Mhm. Die Barriere der Haut ist semipermeabel. Einiges lässt sie durch, anderes nicht. Und was eben klein und lipophil ist, lässt sie gut durch. Und was groß und wasserlöslich und hydrophil ist, lässt sie schlecht durch. Und insofern ist Vitamin A, das Vitamin A-Molekül, ein klassisches Beispiel für einen kleinen Stoff, der gut durch die Haut geht. Vitamin E gehört auch dazu. Vitamin C ist auch klein, aber nicht lipo, sondern hydrophil, geht auch durch die Haut, aber nicht so lange nicht so gut wie Vitamin A. Mhm. Also Vitamin A penetriert gut in die Haut und wird dann dort an Ort und Stelle weiter verstoffwechselt zu Retinaldehyd. Vitamin A ist ja Retinol. Dieses Retinol wird weiter verstoffwechselt in der Haut zu Retinaldehyd und das wird nochmal weiter verstoffwechselt dann zu Vitamin A-Säure. Und Vitamin A-Säure ist dann der aktive Stoff, der etwas macht, der diese Kollagensynthese, mhm, pusht. Mhm. Und jetzt taucht natürlich mal die Frage auf, warum nimmt man dann nicht gleich Vitamin A-Säure? Kann man, mhm, auch machen, aber Vitamin A-Säure ist ein Arzneimittel, und weil die Vitamin A-Derivate, alles was zu Vitamin A gehört, eben nicht in zu großer Konzentration zugeführt werden dürfen, weil da gibt es für alle fettlöslichen Vitamine ein Oberlimit. Man darf auch nicht zu viel Vitamin D nehmen. Sie können sich sozusagen intoxikieren mit, mhm, Vitamin D, sie können sich intoxikieren mit Vitamin A, während wasserlösliche Vitamine wie zum Beispiel Vitamin C, da können sie so viel nehmen, wie sie wollen, mhm, das wird mit der Niere ausgeschieden, mhm, aber die fettlöslichen Moleküle, die reichern sich im Körper an, werden gespeichert. Beim Vitamin A wird zum Beispiel in der Leber gespeichert. Aber sie können Probleme verursachen bei jungen Frauen, die schwanger werden möchten. Da die dürfen nicht mit Vitamin A behandelt, Vitamin A-Säure behandelt werden. Und deshalb hat der Gesetzgeber dieses ganze Thema Vitamin A relativ stark reguliert. Ja, und viele haben aus Unrecht Angst davor, man braucht keine Angst davor haben, man muss bloß wissen, welche Konzentration darf man zu sich nehmen und welche bei welcher muss man vorsichtig sein. Also Vitamin A, das Retinol, kann man ohne Probleme in geringer Konzentration kontinuierlich anwenden, weil von diesem Vitamin A nur Spuren zur Vitamin A-Säure umgewandelt, aber diese Spuren sind sehr aktiv und machen eben eine gute Strukturverbesserung der Haut. Und deshalb dreht sich es immer wieder um Vitamin A. Mhm. Aber der Metabolismus ist eben auch nicht so einfach. Nochmal zusammenfassen, Retinol, Vitamin A, ist klein und lipophil, geht gut in die Haut, wird umgewandelt zu Retinaldehyd, dann weiter zu Vitamin A-Säure. Das ist der aktive Wirkstoff. Und der, jetzt wird es nochmal wieder ein bisschen kompliziert, verbindet sich damit sogenannten Andockstellen. Das sind Rezeptoren. Also ein Hormon oder ein Stoff kann nicht einfach so wirken. Diese Wirkung muss ja irgendwo an die Zelle herangetragen werden, diese Information, dass die Zelle jetzt was machen soll.
Und was triggern, ja.
Und da geht jetzt dieses kleine Vitamin A-Molekül beziehungsweise Vitamin A-Säure-Molekül an einen ganz bestimmten Rezeptor. Und der wirkt da nicht alleine, sondern der muss mit einem anderen ähnlichen Rezeptor dimerisieren. Das sind zwei Rezeptoren. Und dieses Heterodimer, geht dann an das Gen und sagt dem Gen, was es tun und lassen soll. Macht jetzt Proteinsynthese oder macht keine Proteinsynthese. Das heißt, Vitamin A ist ein sehr komplex wirkendes Molekül, was Einfluss hat auf das, was ein Gen macht oder nicht macht. Und wenn dieses Gen dann zum Beispiel mehr Kollagen herstellt durch die Bindung von Vitamin A, dann wird eben die Kollagensynthese gefördert. Und am Ende haben wir da mehr Kollagen und die Haut ist straffer.
Am Ende ist es ja genau das, was wir eigentlich alle wollen. Also stimmt das ja, was Sie gesagt haben, wenn man Vitamin A, also wenn man jetzt wirklich was Anti-Agiges sozusagen machen möchte. Ich mag den Begriff nicht, weil wir ja alle altern und irgendwie Anti klingt, also kann man ja nicht aufhalten, vielleicht mehr Slow-Aging oder sowas.
Ich mag den Begriff auch nicht. Das ist gut, dass Sie da möchte ich mal gerne einhaken. Anti-Aging ist für mich so wie Anti-Sonnen sozusagen
oder
Anti-Untergang. Ja? Das Wort Anti-Baby-Pille ist auch kein schönes Wort. Ja?
Nee.
Also insofern haben Sie recht. Es geht ja auch nicht darum, das Altern zu verhindern, sondern wir können allenfalls, das sollte unser Ziel sein, das Altern verlangsamen. Ja? Und wir wollen optisch jünger aussehen. Wir wollen aber auch sozusagen biologisch gerne jünger sein. Ich finde es viel wichtiger, dass man biologisch jung ist. Ja. Also
absolut.
Es gibt ja verschiedene Dimensionen des Alters. Es gibt ein kalendarisches Alter, das können wir nicht ändern. Es gibt ein optisches Alter, es gibt ein biologisches Alter und es gibt ein gefühltes Alter. Ja. Und ich finde, das optische, das biologische und das gefühlte Alter, daran können wir ja arbeiten. In jedem Falle verbessert Vitamin A das optische Alter, aber es verbessert auch das biologische Alter, weil wenn Sie mehr Kollagen haben, ist eben so ein Organ leistungskräftiger. Und am Ende wollen wir ja die Haut, die ja dafür da ist, uns zu schützen, wollen wir leistungsstark machen. Und das schaffen wir mit Vitamin A.
Wie ist denn das jetzt mit der Prozentzahl? Ich glaube, im Handel sind Retinol, wenn ich richtig informiert bin, bis 0,3 zugelassen. Und ab 0,3 müsste ich zu Ihnen gehen und mir was Stärkeres verschreiben lassen.
Ja, so. Also es gibt da eine Grauzone. Laut europäischer Kosmetikverordnung ist die Obergrenze 0,3% Retinol. Daran haben wir uns natürlich gehalten. Wir haben die höchste Konzentration, die man gemäß europäischer Kosmetikverordnung anwenden darf, das sind 0,3%. Und das ist auch die richtige Konzentration, weil es gibt 0,7%, gibt auch 1,0 frei im Handel. Aber Vitamin A hat, und jetzt kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt von Vitamin A, Vitamin A hat einen Pferdefuß. Es reizt nämlich die Haut. Es gibt eine Retinoid-Dermatitis. Eine Dermatitis ist eine Entzündung der Haut. Und wenn sie dann durch Retinoide, durch Vitamin A und seine Verwandten kommt, das sind die Retinoide, spricht man von einer Retinoid-Dermatitis. Und Vitamin A macht gerne eine Reizung der Haut. Das hat aber nichts mit den Wirkungen zu tun, wie Keratolyse oder Antiakne oder Glättung von Falten oder Aufhellung der Haut. Vitamin A ist für mich so ein Alleskönner, ja. Das ist so ein Stoff, der unglaublich viele unterschiedliche Wirkungen an der Haut entfaltet. Und wir sprechen ja jetzt bisher nur über den einen, nämlich über die Kollagen-Neusynthese. Aber es gibt andere Dinge auch. Und es ist so, dass diese Retinoid-Dermatitis manchmal den Einsatz von Vitamin A limitiert, weil jemand kauft sich dann Vitamin A, nimmt das dann jeden Abend und weil er es so toll findet, auch vielleicht noch morgens und sagt, viel hilft viel und nach einer Woche schmeißt er die Tube in die Ecke und sagt, Mensch, mein ganzes Gesicht ist schuppig und rot, was haben die mir denn da gegeben? Ja,
so, ist das, mir leider denkt, schon hat, passiert, muss
ja,
ich
dann
muss
denkt
ich
man,
gestehen.
Man hat eine Allergie, man hat natürlich keine Allergie, weil Vitamin A macht keine Allergien, sondern hat eine Entzündung der Haut, weil man zu viel auf einmal gemacht hat. Deswegen ist mein sozusagen meine Vorgabe immer bei dem Vitamin A-Produkt, was ich sozusagen gemacht habe, dass ich sage, nehmen Sie das 3 Wochen jeden dritten Abend. Mhm. Dann nehmen Sie es 3 Wochen jeden zweiten Abend. Mhm. Und wenn Sie es gut vertragen, können Sie es ab der 7. Woche jeden Abend nehmen. Mhm. Und es gibt auch Leute, die können es von Anfang an jeden Abend nehmen. Mhm. Aber man muss die Leute, ich sage mal, mit Vitamin A muss man die Haut etwas anfüttern. Mhm. Ja, langsam einsteigen, nicht zu viel auf einmal. Und wenn man das so durchführt, dann wird man auch merken, dass man in aller Regel keine Rötung kriegt. Es gibt aber auch vielleicht Leute, die haben eine übermäßige Empfindlichkeit, die bleiben vielleicht bei 1 bis 2 Mal mhm. pro Woche nur. Aber generell ist das Ziel schon, dass man Vitamin A jeden Abend nimmt, weil es eben von allen Wirkstoffen vielleicht der beste ist.
Wie lange müsste man denn warten, dass jetzt, also was würden Sie sagen, wie lange müsste man Retinol verwenden, damit wirklich also dieses Kollagen angeregt wird und sogar vielleicht neu gebildet wird? Gibt's da so?
Also man kann das, ja, das kann das sicherlich schon nach 2-3 Monaten, kann man vielleicht messbare, könnte man im Labor das schon sehen, wenn man die Haut biopsiert, wenn man eine kleine Probe macht und guckt. In der Regel ist es aber sicherlich 6 Monate und länger, mhm. dass man es konsequent nehmen muss, bevor man erste Verbesserungen sieht. Es gibt eine sehr, sehr gute Studie, auch aus USA, im Archives of Dermatology publiziert. Hat man sozusagen Verbesserungen der Hautstruktur nicht nur in der lichtgeschädigten Haut im Gesicht gesehen, sondern auch an der Oberseite des Innenarms. Das heißt, Vitamin A scheint auch die Haut altert ja auf unterschiedliche Weisen. Einmal endogen, jeder kriegt am Po oder an der Innenseite des Oberarms, wo nie Sonne hinkommt, ja auch, altert er auch. Und dann gibt es eben die Sonnenalterung, die Lichtalterung, die exogene sozusagen Hautalterung. Und die meisten Untersuchungen wurden an der exogenen Hautalterung gemacht, das heißt im Gesicht. Ja, dort, wo viel Sonne hinkommt. Es gibt auch eine endogene Hautalterung, dort, wo keine Sonne hinkommt, zum Beispiel an der Innenseite des Oberarms. Und auch bei der endogenen Hautalterung konnte gezeigt werden, dass es eine tolle Verbesserung der Hautstrukturen macht. Also Vitamin A ist ein Langstreckenläufer, genau wie Vitamin C ist auch ein Langstreckenläufer. Hyaluronsäure, um das in diesem Kontext zu sagen, ist ein Kurzstreckenläufer. Hyaluronsäure ist eigentlich gar kein Anti-Aging, wenn man das Wort verwenden möchte. Hyaluronsäure macht eine unglaubliche Aufboosterung mit Feuchtigkeit, kann ja mindestens 1 Liter, wahrscheinlich sogar mehr, viel mehr noch als 1 Liter Wasser binden. Das heißt, 1 Gramm Hyaluronsäure, das muss man sich ja vorstellen, 1 Gramm Hyaluronsäure kann einen ganzen Liter oder vielleicht auch 3 oder 4 Liter in Abhängigkeit vom Molekül Wasser binden, aber eben immer nur kurzfristig. Also wenn ich jetzt heute Abend super gut aussehen will, dann mache ich eine Maske mit Hyaluronsäure oder eine Hyaluronsäure. Aber das ist immer so ein kurzer Drink halt für die Haut. Ja?
Aber das ist doch auch ganz gut, wenn man, also ich habe das, als ich das erkannt habe vor ein paar Jahren, war ich zuerst geschockt, weil ich dann gedacht habe, jetzt reden alle von Hyaluronsäure und auf der anderen Seite bringt es nur kurzfristig was. Und ich denke mir dann aber immer, naja gut, ich werde jetzt auch 40 bald, wenn man so diese ganzen Trockenheitsfältchen hat, die werden ja auch irgendwann zu Falten, wenn ich es nicht aufplumpe.
Ja, also Hyaluronsäure ist super für diese kleinen Fältchen um die Augen. Generell, also Hyaluronsäure darf auch in keinem Badezimmerschrank fehlen, weil es eben immer ein toller Kurzstreckenläufer ist. Hyaluronsäure ist ja auch ein sehr wendiges Produkt. Das kann man ja sehr flexibel einsetzen. Das kann man vor der Pflege machen, das kann man nach der Pflege machen, das kann man zwischendurch machen. Und es ist eben unkompliziert. Es gibt keine Unverträglichkeiten gegen Hyaluronsäure. Jeder verträgt es. Während Vitamin A ein tolles Produkt ist, aber nicht so ganz unkompliziert. Und Vitamin C ist eben auch wieder nicht so ganz unkompliziert. Für mich, um es nochmal zu vereinfachen, sind Vitamin A und Vitamin C die Langstreckenläufer und Hyaluronsäure ist der Kurzstreckenläufer.
Hm. Wie stehen Sie denn dazu? Also Ihre Linie ist absolut hochwertig. Sie würden, bevor Sie die Linie hatten, haben Sie mehr Apothekenmarken empfohlen, wenn ich das so richtig erinnere. Da gab es aber auch natürlich damals zu der Zeit, ich weiß noch, was wir drüber sprachen, da gab es jetzt von La Roche-Posay und Co. noch kein Vitamin C und noch kein Hyaluron. Das kam natürlich auch mit der Zeit. Wie stehen denn Sie dazu? Ich bin da immer sehr kritisch und denke mir immer so, Mai, was soll da denn an Qualität drinnen sein, wenn es jetzt so Marken gibt, die wie Sie sagten, Vitamin A, Hyaluron und Vitamin C plötzlich für 5 Euro anbieten, so oder 3 Euro Produkte oder also auf dem Preissegment. Ist das möglich? Oder wie denken Sie das? Was ist das dann für ein Hyaluron, was da drinnen ist?
Ja, ich habe natürlich keinen Einblick in die sozusagen wissenschaftlichen Produktionsstätten dieser Firmen, die das zu diesem Preis bringen. Es ist schwer für mich schwer verständlich, wie das gehen soll. Insbesondere beim Vitamin C ist das natürlich hochkompliziert, weil Vitamin C ist natürlich als Substanz jetzt keine teure Substanz. Beim Vitamin C ist es die Technologie der Herstellung, die kompliziert ist. Und um jetzt mal beim Vitamin C zu bleiben, Vitamin C, wenn Sie das irgendwo auf einer Packung in einer Creme lesen, ist mein Eindruck, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren kann, weil Vitamin C hat eine Achillesferse. Für jede Sache gibt es ja Vorteile und Nachteile. Ja? Bei Vitamin A ist der Nachteil, dass es gerne reizt und Rötung macht. Und beim Vitamin C ist der Nachteil, dass es eigentlich in dem Moment, wo es aktiv vorliegt, schon wieder oxidiert und gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, Vitamin C muss man in dem Augenblick der Anwendung herstellen. Und wenn Sie Vitamin C in einer Creme haben, dann liegt das nicht als reines Vitamin C, als reine Ascorbinsäure vor, sondern das ist dann meist gebunden an irgendwelche anderen Stoffe und muss dann erst in der Haut durch Esterasen gespalten werden. Und ich kenne auch viele Produkte, da ist das Produkt als solches schon leicht bräunlich, weil daran sieht man, dass es eben sehr schnell oxidiert. Und wenn Sie eben einen Apfel schneiden, dann sehen Sie auf der Schnittfläche ja sehr schnell eine braune Verfärbung. Das geht innerhalb von 1-2 Minuten. Also Vitamin C muss hergestellt und angewendet werden. Und es liegt ja normalerweise als Pulver vor, Vitamin C. Und wenn Sie es dann lösen, müssen Sie es auch verbrauchen. Und wir haben eben eine Technologie bei unserem Produkt, wo wir eine gefriergetrocknete Vitamin-C-Kugel haben. Sieht aus wie eine kleine weiße Erbse. Und das ist ein sogenanntes Lyophilisat. Lyophil heißt Lösung liebend. Viel liebend, Lyo-Lösung. Und dieses Lyophilisat wird dann mit einer Aktivatorflüssigkeit benetzt. 2-3 kleine Pumpstöße auf die Kugel und sie zerfällt unter den Augen. Und dann kann man noch mit dem Finger so ein bisschen raufgehen auf die Kugel und den Rest sozusagen verteilen. Und der Vorteil ist auch, dass wir waren ja anfangs dabei, dass Vitamin C hydrophil ist, deshalb nicht so gut in die Haut geht wie Vitamin A oder Vitamin E. Und da es hydrophil ist, müssen Sie beim Vitamin C die Konzentration hochwählen. Ja. Unsere Kugel hat knapp 80% Vitamin C. Jetzt kommt ja die Aktivatorflüssigkeit drauf. Dadurch wird das dann etwa auf 15% herunterverdünnt. Und das ist eine ideale Konzentration. Immer noch sehr hoch, aber natürlich viel höher als bei A. Aber das muss erhöht werden, weil es nicht so gut in die Haut geht. Es geht also nur gut in die Haut, wenn man eine relativ hohe Konzentration aufträgt. Man kann bei diesem Produkt davon ausgehen, dass es wirklich aktives, funktionierendes, frisch hergestelltes Vitamin C ist. Es gibt ja auch schon zuvor Präparate, wo es dann in Pulverform oder so, was nicht so einfach ist, das in Lösung zu bringen. Aber dieses Lyophilisat ist eben ideal, was sich sofort löst. Und am Ende ist es relativ einfach und dauert auch nur ein paar Sekunden. Das Ganze muss ja auch machbar sein. Ja, also das
total.
Muss
ich habe das ja schon ausprobiert. Also ich bin eine ganze Packung mit, also es gibt ja da 4 von diesen Stäbchen.
Fiolen, ja.
Genau, Fiolen, wo diese, ich bin jetzt einmal durch und ich bin begeistert davon, weil es gab ja auch schon Produkte oder Präparate, wo man das selber zu Hause angemischt hat. Dann hat man aber das Produkt angemischt. Das heißt, innerhalb von einer Woche oder 2 Wochen war das Produkt am Ende auch wieder gelb, also ist oxidiert und weil das Vitamin C halt nicht stabil war. Und ich bin total begeistert von Ihrer Lösung, weil ich jeden Morgen das frisch für mich anwende. Also es vergehen ja keine 2 Sekunden, dass man diese Kugel auflöst und ins, das ist ja weit weg von der Oxidation. Also ich bin total begeistert davon. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, was anderes zu benutzen gerade, weil es für mich die Lösung dieser, wie stabil kriegt man Vitamin C hin ist. Also
Ja, man stellt sich halt nur den Tagesbedarf her.
Genau.
Und das ist der Vorteil, dass es eben für jeden Tag portioniert ist.
Was verwenden Sie denn selbst? Also halten Sie sich auch an das Prinzip Vitamin C?
Ja, also ich bin natürlich mein eigenes Versuchskaninchen, weil ich mache natürlich viel und stresse meine Haut auch, mache manchmal zu viel, mal zu wenig, aber ich muss auch gucken, wie die Verträglichkeiten sind. Also ich reinige, ich nehme relativ wenig Reinigungsmittel. Viel Wasser, ich sag mal viel Wasser und wenig Detergenz. Ja, also ich nehme immer ein bisschen von dem Reinigungsmittel, schäume das aber schon gut auf morgens und abends. Und dann nehme ich morgens, mache ich tatsächlich mein Vitamin C. Das ist für mich wie so ein Glas Orangensaft für die Haut.
Ja. Sehr gut.
Meine Vitamin C-Kugel morgens. Und dann warte ich einen Augenblick, es zieht ja auch sehr schnell ein, zwei Minuten. Und dann mache ich ganz wenig Hyaluronsäure, dann nehme ich auch nur wenig. Also ich glaube, vorhin sagte ich ja schon, viele machen zu viel. Und praktisch auf das eingezogene Vitamin C, da warte ich mir dann einen Augenblick. Dann hat man ja im Bad hier das eine oder andere noch zu tun. Also das passt eigentlich ideal, das kann man wunderbar einbauen. Und dann mische ich mir immer eine Creme. Also ich habe ja die Light, die Medium, die Rich. Die kann man natürlich alle für sich alleine nehmen. Aber ich habe Spaß am Mischen. Ja? Also ich mische mir gerne, also jetzt im Moment mache ich immer so eine Mischung aus Light und Medium. Es geht super. Man kann auch die Medium super gut mit der Rich mischen. Man kann auch die Medium weglassen und die Light mit der Rich mischen. Also jedes Mischen geht. Und das haben wir damals, war für uns ein wichtiger Punkt, dass wir diese drei Cremes mischungskompatibel machen. Dass sie miteinander, sodass jeder Anwender kann sich quasi seine persönliche Creme herstellen, die den Fettbedarf abbildet, den er für seine Haut braucht. Und es gibt ja viele Dinge, die sozusagen die Auswahl der richtigen Pflege diktieren. Einer davon ist eben die eigene Teigdrüsenaktivität und das ist vielleicht auch der wichtigste. Wer also eine fettarm trockene Haut hat, der muss natürlich anders pflegen als jemand, der eine fettfeuchte Haut hat.
Wie stehen Sie denn zum Thema, ich habe also aktuell, natürlich können Sie jetzt auch nicht mit 20, 30 Produkten gleich irgendwie starten und ich finde, das ist so ein tolles Easy-Baukastensystem, was erstmal jedem so, ich habe immer das Gefühl, weniger ist mehr und das, was man braucht, findet man jetzt so in Ihrer Linie. Wie stehen Sie denn jetzt zum Thema Peelings? Also ich zum Beispiel, ich habe ja so eine sehr träge Sickerhaut, die man immer so ein bisschen pushen muss, weil sie sonst einschläft. So. Ohne Peelings geht bei mir nichts, wenn auch nicht natürlich täglich, aber so ein bisschen muss ich das machen, sonst neige ich zur Überverhornung und dann kommen die Unreinheiten und so weiter. Seitdem ich das mache, schöne Haut. So. Aber was sagen Sie jetzt zum Thema Peelings?
Ja, Peeling ist ein ganz wichtiges Thema und wir haben gerade ein sehr schönes Peeling-Produkt in der Pipeline. Das wird Ende des Jahres kommen. Es geht nicht ohne Peeling. Es gibt aber, wie Sie schon richtig sagen, Menschen, da ist Peeling hat einen höheren Stellenwert und welcher einen niedrigen Stellenwert. Also wer das regelmäßig in seine Routine einbaut, der macht es sicherlich richtig. Also ich würde mal sagen, ein bis zweimal pro Woche ist okay, aber wer eine sehr empfindliche, feinporige Haut hat, der soll ein bisschen vorsichtiger sein. Aber es gibt eben Typen, die auch das gerne zweimal pro Woche machen. Und man kann ja auch beim Peeling entscheiden, wie intensiv das Peeling wirkt. Wie lange lasse ich das drauf? Wie stark arbeite ich das ein? Also man kann seine Haut natürlich auch kaputt peelen. Ja? Insofern so, also einmal pro Woche ein leichtes Peeling, was man ja auch als Maske lassen kann. Das kann man ja selbst entscheiden, wie stark man das manuell einarbeitet, diese Körnchen. Und ein gutes Peeling gehört natürlich zu jeder Hautpflege dazu. Und wir werden ein Peeling machen, was enzymatisch peelt, was mit Fruchtsäuren peelt und was auch mechanisch peelt. Also wir werden versuchen, verschiedene Wirkungen einzuarbeiten und gibt es die ersten Labormuster, die sind fantastisch. Und insofern können Sie sich auf ein Peeling freuen.
Was, das ist aus schön.
Sicht des aus Sicht des Dermatologen ist ein Peeling natürlich wichtig, weil es am Ende ist ein Peeling ja ein Reinigungsprodukt, weil es eine Keratolyse macht. Ein Peeling macht, da sind wir wieder bei dem Begriff, der ist ja vorhin schon mal bei Vitamin A gefallen. Vitamin A macht eine Keratolyse, Fruchtsäuren machen eine Keratolyse. Keratolyse heißt die oberste Hornschicht. Viele denken ja, wir haben nur an den Händen und an den Fußsohlen Hornhaut. Wir haben ja überall eine Hornhaut. Wir haben auch im Oberlid auf der Nasenspitze eine Hornhaut. Die sind ganz, ganz dünn. diese Hornhaut. Und Peeling macht natürlich eine schöne, gleichmäßige Abschilferung der Hornhaut, was ja auch sozusagen von alleine passiert. Aber mit dem mechanisch-enzymatischen oder Fruchtsäure-Peeling können wir das Ganze ein bisschen synchronisieren. Und darum geht es ja, dass man einmal die Haut sozusagen gleichmäßig abschilfert, um sie dann gleichmäßig aufnahmebereit für das Serum zu machen und für die Pflege. Und insofern ist ein Peeling ein wichtiges Produkt in so einem Baukastensystem Hautpflege.
Danke an meinen Sponsor dieser Episode, California Elmans, für den Reminder, wie toll Mandeln sind und wie gut sie uns tun. Mandeln sind mein persönlicher krümelfreier Lieblingssnack und auch ideal, wenn ich mal bis zur nächsten Mahlzeit durchhalten muss. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt übrigens täglich eine Handvoll Nüsse. Und da greife ich doch am liebsten zur Mandel. Denn Mandeln schmecken mir nicht nur grandios, ich mag übrigens die gerösteten am liebsten. Sie sind echte Kraftpakete für meinen und unseren Körper, ja und auch meine Energie. Mandeln stecken voller natürlicher Vorzüge, voller Vitamine und Mineralstoffe. Eine Handvoll Mandeln, das sind 30 Gramm oder 23 Stück, versorgen dich mit 60% der täglich empfohlenen Menge an Vitamin E, Magnesium und Kalium. Und das Beste ist, Mandeln enthalten auch Nährstoffe wie Zink, Niacin, Riboflavin und Kupfer, die nämlich auch Haut, Haare und Nägel von innen heraus unterstützen können. Also ein toller Beauty-Push sozusagen. Eine tolle Ergänzung zur täglichen Pflegeroutine und Treatments und gleichzeitig der perfekte Snack, also rundum schön und gut sozusagen. Ja, also beim nächsten Bürotag, Ausflug, Homeoffice-Day oder wenn ihr einfach unterwegs seid, denkt einfach mal wieder an die Mandeln. Sie sind so herrlich, lecker, unkompliziert und ja, für mich einfach der beste Snack. Vorhin haben Sie gesagt, manchmal übertreibt man es. Mir ist es ja selber schon passiert. Ich habe mal, als ich das erste Retinolprodukt genommen habe, gleich so nicht nur eine Erbsengröße, sondern 2 Tage hintereinander habe ich es wie eine Creme angewendet. Sie können sich vorstellen, wie ich auch sah. Und es war Wahnsinn. Ich sah aus, als wenn ich verbrannt wurde. So, also bis sich das alles abgeschält hat. So extrem muss es ja nicht sein, aber es gibt ja schon, dass man seine Hautbarriere irgendwie schädigt oder sogar diese klassische periorale Dermatitis hat. Was kann man denn tun, wenn man es jetzt wirklich einmal übertreibt? Soll man erstmal null Diät machen oder ist das auch irgendwie nichts? Kann man sich denn irgendwie selber helfen oder müsste man dann unbedingt zum Dermatologin, Dermatologe gehen?
Also das Problem der Hautpflege ist, dass man auf den Punkt pflegen muss. Die Unterpflege der Haut ist unkompliziert. Wer zu wenig macht, der macht 1-2 Tage ein bisschen mehr, dann hat er seine Haut reguliert. Mhm. Also eine unterpflegte Haut hat man in 1-3 Tagen wieder auf Kurs. Das Problem ist die überpflegte Haut. Mhm. Die überpflegte Haut, die über einen längeren Zeitraum zu viel Produkte erhalten hat und immer wieder übersättigt wurde, überfrachtet wurde mit Produkten. Das mag die Haut gar nicht, dann entwickelt sie kleine Pickel, Entzündungen, Unreinheiten, Unterlagerungen. Da kriegt man rote Stippchen um den Mund herum, was Sie eben ansprachen, diese sogenannte periorale Dermatitis, die es nicht nur um den Mund gibt, nicht nur perioral, sondern auch am Auge, die perioküläre Dermatitis, besonders hier am seitlichen Unterlid vom Auge, gibt es auch an der Nase relativ häufig, die sogenannte perinasale Dermatitis, ja. Also das ist natürlich, hat weniger mit A zu tun, mit dem Vitamin A, sondern mehr mit einer Überpflege generell. Mhm. Beim Vitamin A ist es so, dass man nicht den Fehler machen darf, zu sagen, ich reagiere mit Rötung und Schuppung, ich vertrage es nicht, sondern man sollte dann ein bisschen zurückschrauben und in der Regel kann man dann das regulieren durch das einfache Weglassen von dem Vitamin-A-Produkt für eine Woche. Wenn man da eine Woche Pause macht, dann hat sich das alles wieder reguliert. Zum Dermatologen müssen eigentlich nur so, die Anwender, die sagen, ich kriege das nicht mehr in den Griff. Egal, was ich mache, ich bin jetzt irgendwo, habe mich jetzt festgefahren. Ja. Egal, ob ich jetzt weglasse, irgendwie funktioniert gar nichts mehr. Und dann muss man systematisch vielleicht einmal die Sache beurteilen und da was einleiten. Aber Sie sagten eben schon genau das richtige Wort, das finde ich gut, null Diät für die Haut. Und so eine überpflegte Haut, die braucht natürlich eine Null-Diät. Die braucht allenfalls eine ganz leichte Lotion. Also aus unserem Sortiment würde ich mal sagen, die Face Care Light, die hat ja nur ganz wenig Fett, das ist ja eigentlich eine reine Feuchtigkeitscreme, die wäre ideal für jemand, der zur Überpflege neigt. Ja? Mhm. Oder jemand könnte auch mal sagen, ich nehme mal gar keine Creme, ich mache mal nur Hyaluronsäure, nur ein bisschen Feuchtigkeit. Jemand, der nur Hyaluronsäure nimmt, der hat da manchmal auch so ein leichtes Spannungsgefühl, weil das, wenn die Hyaluronsäure dann trocknet auf der Haut, dann macht sie mal so ein leichte, wir sprechen von einer Adstringenz. Es zieht die Haut so ein ganz klein bisschen zusammen. Mhm. Was aber, einige mögen das gar nicht, aber es gibt sehr viele, die finden das, die haben ein tolles Gefühl, wenn sie so eine ganz leichte Mini-Spannung auf der Haut haben. Mhm. Das Gefühl, die Poren, alles zieht sich so ein ganz klein bisschen zusammen. Das ist eigentlich auch, also ich finde das eigentlich ein schönes Gefühl. Ja?
Ich mag es auch gerne.
Das hat man eigentlich nur, wenn man nur Hyaluronsäure nimmt. Mhm. Ich habe auch einige, die sagen, ich brauche die ganzen Cremes nicht, ich höre nach der Hyaluronsäure auf. Anything goes. Bei Hautpflege geht wirklich alles, und das ist das Schöne an dem Konzept, was ich entwickelt habe, dass es nur wenig Produkte sind, die sich sehr, sehr gut kombinieren lassen, die lassen sich mischen. Das Einzige, was man wirklich nicht machen darf, ist, man zu viel nimmt. Lieber zu wenig. Man kann ja immer noch mehr machen. Wenn ich zu wenig genommen habe, kann man immer ein bisschen nachcremen. Zu viel ist nicht gut. Wenn man zu viel Produktmenge auf der Hand hat, dann muss man das irgendwie einarbeiten. Mhm. Ja. Also lieber zu wenig als zu viel. Und wenn man jetzt überpflegt ist, mal ein paar Tage Pause machen und mal nur Hyaluron oder nur die Light oder auch mal am Sonntag, wenn man zu Hause mal gar nichts machen, mal einen Tag nichts auf die Haut, findet die Haut auch nicht schlecht. Ja, man muss sich immer so ein bisschen langsam rantasten, und Hautpflege ist sehr individuell, und jeder findet da seinen Weg mit diesen wenigen Produkten, die man super gut kombinieren kann.
Ich finde das wahnsinnig sympathisch, dass Sie das so sehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Industrie das auch gerne so sehen würde. Dann aber wieder entweder fancy Wirkstoffe irgendwie. Also jetzt kommt wieder von irgendeiner Blume, dann wird da wieder Niacinamid nach oben gepusht, dann vergeht das irgendwie wieder, dann kommt Pacucciol und wie die alle irgendwie so heißen. Mhm. Was mich aber total interessiert ist, das wollte ich Sie abschließend noch fragen, weil ich ärgere mich sehr über den Begriff. Vielleicht sagen Sie, ach, das finden Sie gar nicht so schlimm. Ich ärgere mich sehr über den Begriff Clean Beauty, weil ich mittlerweile finde, das ist irgendwie so ein Fingerzeig auf gewisse Inhaltsstoffe oder auf gewisse, na, wir sind die Guten, die sind die Bösen. Es ist ein wahnsinnig aufgeladenes Konzept, nicht haltlos, finde ich, weil es ja überhaupt keine Definition des Begriffs gibt, so. Und ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen wie Naturkosmetik kämpft gegen Science und alles, was chemisch ist, ist böse. Dabei sind wir ja alle Chemie, so. Aber wie sehen Sie das?
Also, ja, ganz guter, wichtiger Punkt. Also ich finde, dass wo immer es geht, artifizielle Dinge nicht in einer Hautpflege enthalten sein sollten. Ich sehe es immer ein bisschen aus Sicht der Hautzelle. Ich versetze mich in eine Hautzelle. Also wenn ich jetzt ein Interview mit der Hautzelle machen würde, was wünschst du dir? Was möchtest du? Coca-Cola, Hühnersuppe, Wasser, Vitamin A, was wünscht sich so eine Zelle? Und ich frage mir, was soll denn so eine Zelle jetzt mal mit Silikon oder mit Acrylaten oder mit Mikroplastik oder so weiter. Ich finde, wenn es eine Rationale gibt, dass da Silikon drin sein muss, also Silikon ist ja nichts Schlechtes. Silikon macht ja keine Hautkrankheiten. Also da muss man auch mal eine Lanze für Silikon brechen. Aber wenn Sie zum Beispiel, ich finde immer, wenn etwas erforderlich ist, dass es dort drin ist, dann darf es auch da drin sein. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Beispiel, Sie haben kaputte Haarschäfte, Sie können sich nicht mehr kämmen, Sie kommen mit der Bürste nicht mehr durch die Haare, ja? So, weil die Haarschäfte nicht in Ordnung sind, dann finde ich es absolut okay, dass man eine Pflege macht, wo Silikon drin ist, weil das macht so ein Coating. Ja, das coatet macht eine Ummantelung der kaputten Haarschäfte mit Silikon, und plötzlich können sich wieder kämmen, die Haare sehen besser aus und weiter. Mhm. Das ist eine Reparatur. Ja, das ist wie man sozusagen geplatzte Kacheln in seiner Dusche mit Silikonfugen. Das kann man machen, das ist auch okay. Oder wenn Sie eine Narbe haben, die Sie gerne pflegen möchten und immer wieder täglich bearbeiten, weil sie sie stört, weil sie sagen, wenn ich die massiere mit einer Silikoncreme, kann ich die Narbe besser massieren und kann, das hat eine gewisse mechanische Bedeutung. Also wo Silikon eine Rationale hat, finde ich, darf es auch drin sein. Aber ich frage mich, was sollen diese ganzen Produkte in einer Routineanwendung. Warum soll ich jeden Tag artifizielle Dinge auf meine Haut tragen, die mit der meine Haut gar nichts machen kann, weil die Haut muss etwas haben, was sie biologisch verwerten kann. Und deshalb finde ich, so gehören artifizielle Dinge nicht da rein. Inwieweit man das jetzt marketingmäßig ausschlachtet, Clean Beauty, gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist ein Marketingbegriff, ja, um zu sagen, wir sind besonders gut. Wir sind besonders sauber. Und wie Sie richtig sagen, das ist natürlich alles Chemie. Kann man auch jemand nur abraten, reine Naturkosmetik, weil das ist abhängig von so vielen Dingen, die auf die Pflanze eingewirkt haben. Wer weiß denn, ob diese Pflanze, die ich mir kaufe, wenn ich jetzt Nachtkerzensamenöl kaufe, weiß ich ja gar nicht, wie ist denn diese Pflanze überhaupt? Ist die mit irgendwelchen Pestiziden bearbeitet worden oder nicht? Also sind auch sehr viele Fragen drin bei sogenannter Naturkosmetik. Viele Produkte aus der Natur können Allergien machen. Man muss da sehr vorsichtig sein in der Wortwahl, und ich finde es richtig, dass Sie das Wort Clean Beauty einmal problematisieren, denn nicht überall, wo Clean Beauty draufsteht, ist auch dann am Ende Clean Beauty drin.
Ja, ich finde halt, wo clean ist, ist halt schnell irgendwie dirty, und deswegen frage ich mich, was ist dann Dirty Beauty so? Ich kann das zum Beispiel, also ich persönlich total nachvollziehen, wenn es ums Thema Silikon oder Mikroplastik geht, weil ich finde, warum? Also für Mikroplastik gar keinen Grund so. Bei Silikon bin ja ich, muss ich Ihnen ehrlich sagen, halt beim Thema Make-up, das ist halt, hat eine haptische Geschichte. Ganz schnell, wenn man erstmal Make-up ohne Silikon hat, dann kommt man ganz schnell wieder zurück, weil es einfach wahnsinnig schwer zu verteilen ist.
So. Ja, da hat es eine Rationale. Und dann kann es ja auch drin sein. Genau wie, also immer wenn es eine Rationale gibt, dann darf es auch drin sein. Auch für Acrylate gibt es vielleicht eine Rationale. Wenn ich ein Sonnenschutzprodukt nur herstellen kann, wenn da Acrylate drin sind, dann müssen da Acrylate drin sein, weil es ein Spezialprodukt ist. Aber es geht um die routinemäßige Anwendung jeden Morgen, jeden Abend, und muss ich da immer diese ganzen artifiziellen Dinge haben. Und für mich war es eben wichtig, die nicht drin zu haben. Das war für mich ein wichtiger Punkt. Und das ist manchmal galenisch, das heißt rezepturtechnisch auch gar nicht so einfach, weil die haben sich ja auch in vielen Rezepturen bewährt bei der Herstellung. Aber wenn man es schafft, eine Rezeptur zu komponieren, wo diese artifiziellen Dinge nicht enthalten sind, dann ist man, finde ich, ganz weit vorne.
Total. Es ist nur, ich erinnere mich, dass Sie allein, das ist auch 10 Jahre her, dass Sie mir das gesagt haben, dass Sie damals gesagt haben, Frau Schumi, ach, Parabene, der Drop ist gelutscht, und das sagen Sie heute auch immer noch, obwohl es immer noch...
Parabene ist so ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen, in Misskredit geraten beim Verbraucher, aufgrund von Beobachtungen, die sich nicht richtig nachvollziehen lassen. Parabene sind jetzt nirgendwo mehr drin. Wir haben ja auch keine Parabene drin. Wir konservieren auch anders. Aber aus meiner Sicht wurde über die Parabene zu früh der Stab gebrochen. Ja, das ist eigentlich auch aus allergologischer Sicht. Ich bin ja auch Allergologe, und auch wenn ich mit den Allergologen aus unserem Haus spreche, es gibt quasi keine Allergien auf Parabene. Das ist eigentlich ein guter Konservierungsstoff. Aber beim Verbraucher ist er durchgefallen. Und man kann eben nicht gegen den Verbraucher, wenn der Verbraucher sagt, ich will keine Parabene, steht das Produkt im Regal und Parabene, der Drops ist gelutscht. Ja, der Zug ist außer Halle. Parabene sind raus.
Also, ich verstehe.
Aber um nochmal aus wissenschaftlicher, dermatologischer Sicht, sind Parabene gar nicht schlecht, aber sie sind, brauchen wir gar nicht mehr darüber sprechen. Insofern ist es interessant, wie sich die Sache auch immer wieder dreht.
Naja, ich habe ja sogar manchmal das Gefühl, dass manche Leute sich so irgendwo reingedacht haben oder gesprochen haben, dass da immer auf den Konservierern so herumgeritten wird. Und dann denke ich mir immer, naja Leute, aber wenn wir keine Konservierungsstoffe in die Produkte packen, dann hast du wie eine schimmelige Gurke, die im Kühlschrank herumliegt.
Genau, das ist auch nochmal ganz wichtig. Konservierungsstoff, dass man weg davon geht, dass es irgendwie ein Schimpfwort ist. Ja? Also klar, wenn man eine Phase hat, wenn man Sonnenblumenöl hat oder wenn man Honig hat, da braucht man keinen Konservierungsstoff, weil in Honig wächst nicht. Ja. Mhm. Der braucht einen, wenn Sie ein Glas Honig haben, das braucht man nicht konservieren. Mhm. Ja. Aber immer wenn man pflanzliche Öle hat, ja, und in jedem Pflegeprodukt sind natürlich pflanzliche Öle drin, Stoffe aus der Natur, dann ist das theoretisch verderbbar. Und das ist wie eine Scheibe Salami, die Sie auf dem Küchentisch stehen lassen. Die können Sie nach einem halben Tag oder nach einem Tag wegschmeißen, wenn sie nicht im Kühlschrank steht. Und so ist es auch mit Kosmetik. Und da Kosmetik im Bad steht und nicht im Kühlschrank, aber wir können natürlich durch intelligente Verpackungssysteme heute die Konzentration der Konservierungsstoffe immer weiter runterschrauben. Und das ist natürlich auch hier gelungen, wenn Sie ein tolles Verpackungsmaterial haben, was Sie nicht bei der Entnahme kontaminieren. Also ein Tiegel ist ja schön, aber es wird eben immer dann bei der Entnahme kontaminiert. Klar kann man das dann mit dem Spatel machen und so weiter. Aber generell gibt es Verpackungssysteme, die sind intelligent und die erlauben, die Konservierungsstoffkonzentration niedrig zu halten. Und daran halten wir uns.
Das klingt total toll. Ich freue mich jetzt vor allem auf das Peeling, was noch von Ihnen rauskommt. Ich wünsche mir ja persönlich noch eine Professor Steinkraus Sonnencreme. Ich bin ja totaler SPF-Verfechterin und ich würde...
Können Sie sich darauf freuen?
Ja,
muss ich Sie unterbrechen? Können Sie sich darauf freuen? Im Frühjahr kommt die Sonnencreme.
Ah, das finde ich ja super, weil ja, ich würde...
Wir haben jetzt nur über Peeling gesprochen. Es gibt noch so ein paar Produkte, die natürlich... Wir haben bisher 9 Produkte, aber so es gibt doch 2, 3 Produkte, die einfach, auch wenn das Sortiment klein bleiben soll, die unbedingt dazugehören. Dazu gehört natürlich Sonne und Peeling.
Toll, ich freue mich. Ich bin so gespannt, wie eine Professor Steinkraus Sonnencreme sich anfühlt und aussieht und sich trägt. Und da freue ich mich drauf. Jetzt in diesem Frühjahr schon.
Jetzt in diesem Frühjahr.
Yay!
Ab März wird es Sonne geben.
Okay, sehr gut. Die werde ich mir auf jeden Fall hundertprozentig anschauen. Ja. Und jetzt muss ich Ihnen die Schlussfrage stellen. Und zwar, wenn Sie selber einen Podcast hätten, Professor Steinkraus spricht zum Beispiel, welchen Gast, weiblich, männlich, würden Sie sich gerne einladen und eine Stunde sprechen, philosophieren, diskutieren, zuhören?
Also ich würde einen Künstler einladen, weil... Die Kunst, das ist ja eine sozusagen auch heimliche Liebe von mir, die Kunst in jedem Zeitalter der Menschheit, weil Kunst ist ein so unglaubliche Ebene, die wir über die Kunst sozusagen erleben dürfen, die frei ist von Funktionalität, die einfach den Geist und die Sinne nur anregen soll und vielleicht versteckte Botschaften sendet. Kunst begeistert mich. Ich würde mir einen Künstler einladen, müsste ich drüber nachdenken, welchen. Mit diesem Künstler dann über seine Arbeit sprechen, was ihn, Künstler sind ja häufig nicht finanziell, sondern intrinsisch motiviert. Die müssen das irgendwie machen, freuen sich natürlich, wenn sie es toll verkaufen können und so weiter, aber sind intrinsisch motiviert. Mich faszinieren Menschen, die intrinsisch motiviert sind, die etwas machen, weil sie aus sich heraus das Gefühl haben, das muss ich machen. Und ich glaube, dass man diese intrinsische Motivation bei Menschen häufig vorfindet, die eben künstlerisch aktiv sind. Also ich würde mir einen Künstler einladen.
Toll, das finde ich super. Ja, ich bin also, ich denke ja auch, also ich habe ja auch versucht, meinen Podcast ein bisschen auszuweiten. Ich hatte jetzt ein paar, nicht mehr so Skincare-Themen. Das ist aber auch wichtig, was zur Beauty dazugehört. Aber ich finde ja auch ich selber, dass hinter Schönheit ja auch kein Punkt ist. Und ich habe mich ja jetzt auch mit ganz anderen Menschen unterhalten. Und ich finde das total spannend. Mich würde es interessieren, wen Sie sich einladen, ob das vielleicht so ein Upcoming-Künstler ist oder jemand, der schon ganz im MoMA hängt und ganz bekannt ist oder jemand, der vielleicht nur für Kunstsammler bekannt ist. So.
Ja, ich würde wahrscheinlich mein Freund Klaus Philipp einladen. Der ist zwar schon 90 Jahre alt und da müsste ich dann langsam und laut sprechen. Das ist über Jahrzehnte ist ein weltberühmter Pferdemaler und hat Rennpferde und Springpferde und Pferde auf der Weide und frisch geborene Fohlen gemalt. Ich würde wahrscheinlich Klaus Philipp einladen. Da gibt es auch ein Buch, was vor kurzem entstanden ist, in dem ich das Vorwort geschrieben habe. Also ich habe eine enge persönliche Beziehung zu diesem sozusagen väterlichen Freund Klaus Philipp, der hier auch bei mir in der Lüneburger Heide in der Nähe wohnt. Also ich würde wahrscheinlich als ersten Gast diesen Klaus Philipp einladen und dann als nächsten, dann würde man hier so einen jungen Wilden einladen. Ja, aber ich würde glaube ich, so mit jemandem einladen, zunächst einmal, der auf mehrere Jahrzehnte zurückblicken kann in seinem Werk. Und das ist, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Phasen im Leben eines Künstlers. Der hat also sozusagen auch sehr wirklich unterschiedliche Schaffungen, Schaffensphasen durchlaufen, Klaus Philipp. und würde mich ja über sein Œuvre mit ihm unterhalten, wo er immer wieder das Pferd in unterschiedlichen, es ist ja sehr schwer, ein Pferd zu malen. Ich glaube, es ist nicht schwieriger, als ein Pferd zu malen. Ja? Und das hat er eben perfektioniert, was mich persönlich begeistert. Er lebt, er ist Nachbar hier, hat eine unglaublich schöne Farbwahl, ganz sozusagen unterschiedliche Farben, die immer wieder auftauchen, eine unglaublich kreative Formensprache, auch so an kleinen Randbeobachtungen, wie sieht so ein Stulpenstiefel aus, wie sieht so eine Handtasche aus von jemand, der sozusagen ein Pferd beobachtet, also ganz ungewöhnliche Perspektiven. Hat eben sehr surrealistisch begonnen und ist dann gegenständlich geendet und dann wieder abstrakte Phasen und ja, Klaus Philipp wäre mein Gesprächspartner.
Klingt super. Vielleicht wird es Zeit für den Professor Steinkraus Podcast irgendwie und dann weg vom Beauty hin mal zu ganz anderen und auch vielleicht philosophischeren
Themen. Sehr spannend. Klingt richtig gut, muss ich sagen. Sie inspirieren mich gerade.
Naja, ich finde, es gibt, das meine ich aber damit, es gibt ja noch, Sie haben so viel Dermatologisches zu sagen, aber Sie bestehen ja nicht nur aus Ihrer Arbeit. Also da wären wir ja alle sehr traurige Menschen, wenn das so wäre. Also mich würde es interessieren, ich würde einschalten. Vielleicht ist das ein Projekt.
Ja, wir haben ja immer schon, wir haben ja sehr viel auch in Sachen Fotografie gemacht, damals noch mit sozusagen FC Gundlach, der mal Kurator von regelmäßigen Fotoausstellungen. Wir haben, mich hat es immer interessiert, wie sieht ein Künstler auch die Haut? Also wir waren eben bei den Pferden, bei Klaus Philipp, aber die künstlerische Sicht der Haut, jeder, der Künstler, der die Haut darstellt oder einen Menschen darstellt, muss ja sich mit der Haut beschäftigen. Und das ist eben auch das ist auch ein Thema, was mich umtreibt seit vielen Jahren, die unterschiedlichen Formen, wie die Kunstgeschichte mit dem Organ Haut umgegangen ist. Ja, das war ja sozusagen toll.
Wer mein Wunschgesprächspartner ist, es ist wahrscheinlich total, alle würden sich denken, hä, was macht sie jetzt schon wieder? Aber ich würde so gern mit Beltracchi sprechen, weil er ja also wirklich alle Künstler in sich vereint und er ist für mich, ich finde ihn großartig und ich, mal sehen, vielleicht eines Tages.
Das wäre toll. Ich finde es, ich glaube, Sie machen das auch so inhaltsreich, dass Sie Ihren Podcast vielleicht irgendwann auf andere Themen ausdehnen. Ja?
Wie will
Sie? Denn die Haut ist, es gibt ja für alles immer so einen zentralen Punkt, über den man kommt, so ein Vehikel, was alles sozusagen dann lostritt. Und das war in meinem Leben ist natürlich die Haut sozusagen das zentrale Element. Aber das heißt ja nicht, das Schöne ist ja, dass man offen für alles sein kann. Und trifft bei mir, glaube ich, zu. Es gibt völlig andere Ebenen, völlig losgelöst von der Haut, die mich auch faszinieren.
Herr Professor Steinkraus, vielen, vielen Dank. Wir haben eine Stunde gesprochen, mir kommt es vor wie 10 Minuten. Aber ja, vielleicht wird es Zeit für Ihren Podcast. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Folge, die dann online geht. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie mein Gast waren. Es war mir wirklich eine Ehre und Freude. Und ich freue mich so sehr auf alle Produkte, die noch bei Ihnen rauskommen.
Frau Schumi, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Ihnen das einmal alles zu besprechen und dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier die Serie vorzustellen und vor allen Dingen warum, weshalb und wie. Das ist wahnsinnig nett von Ihnen. Dafür mein ganz, ganz herzlicher Dank.
Ja, das war's leider schon mit dieser Episode, aber wir hören uns ja ganz bald wieder, nämlich in 14 Tagen gibt es wieder am Montag eine neue Folge Gepflegte Gespräche. Falls ihr keine Episode verpassen wollt, aktiviert doch den Folgen- oder den Follow-Button auf eurer Plattform und bei Spotify, das ist ganz neu, könnt ihr sogar eine Notification einstellen, also ihr werdet benachrichtigt, sobald es eine neue Folge Gepflegte Gespräche gibt. So, in diesem Sinne, wir hören uns ganz bald, macht's es gut, ciao Papa, Bussi, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Alle Informationen unter hannaschumi.com.